Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 4 der Sure 94 in Schirr. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Haben wir nicht deine Brust erschlossen und dir abgenommen deine Last, unter der sich dein Rücken bog? Und haben wir nicht deinen Ruf weithin ertönen lassen?
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite barstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite barstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 21. April 2025, gleich dem 1. Ordi-Behesht 1404, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam und Menschenrechte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe in Richtung Licht. Bleiben Sie dran.
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, wir setzen die Besprechung der Sure Maryj fort und bringen Ihnen als erstes die Verse 23 bis 25 dieser Sure 70.
Alladhina hum ala salatihim da'imun. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم.
Diejenigen, die in ihrem Gebet beharrlich sind und die ein festgesetztes Recht an ihrem Besitz einräumen, dem Bettler und dem Unbemittelten. In den vorhergehenden Versen wurde auf Neigungen hingewiesen, die den Menschen allgemein anhaften, nämlich, dass sie in finanziellen Dingen Geiz und Gier hegen und in Notlagen sich beklagen und ungeduldig werden. Daraufhin heißt es nun im Vers 22, dass diejenigen, die beten, frei von diesen Neigungen geworden sind. Aber, wie aus den nachfolgenden obigen Versen hervorgeht, gilt dies nicht für alle Betenden. Es gilt für diejenigen von ihnen, die das Gebet beharrlich pflegen und dabei die Regeln und besonders die guten Sitten für das Ritualgebet einhalten. Dazu gehört auch die Regel, die täglichen fünfmaligen Gebete jeweils zum frühesten und besten Zeitpunkt und wenn möglich in der Moschee in Gemeinschaft mit den anderen Gläubigen zu beten. Die wahrhaftigen Betenden halten den ständigen Kontakt mit ihrem Schöpfer aufrecht und sie denken zugleich auch an die Geschöpfe Gottes, an ihre Mitmenschen und bestimmen einen Teil aus ihrem Besitz für die Bedürftigen. Sie versäumen es nicht, den Notleidenden zu helfen. Diese Gläubigen leisten die religiösen Pflichtsteuern wie Chums und Zakat und helfen außerdem mit einem Teil ihres Vermögens den Notleidenden. Auf diese Weise bewahren sie sich vor Gier und Geiz, diesen beiden typischen schlechten Attributen von Menschen, die das Weltliche vergöttern. Wir können uns folgende Dinge einprägen. Erstens, eine bedeutende Wirkung des Ritualgebetes besteht darin, dass der Mensch sich von hässlichen Eigenschaften und Verhaltensweisen hütet und sich davon befreit. Allerdings setzt diese Wirkung nur dann ein, wenn der Mensch beharrlich das Ritualgebet unter Einhaltung seiner Bedingungen pflegt. Zweitens, ein gläubiger Mensch steht sowohl mit Gott, dem Schöpfer, in ständigem Kontakt, als auch mit den Geschöpfen Gottes, vornehmlich den Menschen. Das Ritualgebet und die gottesdienstlichen Handlungen halten ihn nicht davon ab, sich um die Angelegenheiten der Gesellschaft und die Probleme der Mitmenschen zu kümmern. Drittens. Gott hat einen Teil unseres Besitzes für die Bedürftigen bestimmt. Was wir den Bedürftigen geben, steht ihnen also zu und ist ihr Recht. Daher dürfen wir ihnen nicht das Gefühl geben, wir hätten ihnen eine Gnade erwiesen und sie müssten sich dafür erkenntlich zeigen. Wir dürfen von ihnen keine Gegenleistung erwarten und ihnen unsere Wohltätigkeit vor Augen halten. Musik. Die nächsten Verse, die wir uns anschauen möchten, sind die Verse 26 bis 28 der Sure 70, Sure Ma'arij.
والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون.
Und die den Tag des Gerichts für wahr halten und diejenigen, die wegen der Strafe ihres Herrn besorgt sind, denn gewiss, vor der Strafe ihres Herrn befindet sich niemand in Sicherheit. Diese Verse beschreiben weitere Eigenschaften der aufrichtigen Betenden. Sie glauben an den jüngsten Tag und das jüngste Gericht. Daher geben sie in allen Angelegenheiten darauf Acht, nicht gegen Gottes Gebote zu verstoßen. Sie wissen, dass es bestraft wird, sich Gottes Befehl zu widersetzen und dass keiner der Bestrafung Gottes entkommen kann und vor ihr sicher ist. Alle fürchten sich im Diesseits vor Feuer und halten sich von ihm fern. Die Gläubigen fürchten sich auf ähnliche Weise vor dem Feuer der Hölle und fürchten sich vor jedem Verhalten und jede Tat, welche unweigerlich das Inferno der Hölle nach sich ziehen. Ein aufrichtiger Betender verfällt also nicht der falschen Vorstellung, dass er mit Sicherheit Paradies einwohner und vor der Hölle sicher sein werde. Er sieht sich immer der Gefahr ausgesetzt, etwas Schlechtes zu begehen, und sich von den Launen seines Egos und dem Raunen Satans verführen zu lassen. Und daher ist er darum bemüht, sich mit dem Schutzschild Gottesfurcht gegenüber jeder Abweichung und Sünde zu wappnen und sich von ihnen fernzuhalten. Folgendes liegt auf der Hand. Erstens, der Glaube an Gott muss so sehr verinnerlicht werden, dass sich der Mensch immer in Gottes Allgegenwart sieht und sich darauf fürchtet, etwas zu tun, womit Gott nicht einverstanden sein würde. Zweitens, gläubige Menschen laufen Gefahr, sich etwas auf ihre Religion einzubilden und zu denken, die Verrichtung des täglichen Gebetes und die Zahlung von Spenden würden für ihre Einkehr ins Paradies garantieren. Diese Gefahr lauert immer auf die Gläubigen. Es kommt öfters vor, dass Leute, die das Gebet pflegen, zu potenziellen Hölleninsassen werden, weil sie sich mit hässlichen, unwürdigen Taten besudelt haben. In den Versen 29 bis 35 der Sure Ma'arij heißt es nun weiter.
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون
Und diejenigen, die ihre Scham hüten, außer gegenüber ihren Gattinnen oder was ihre rechte Hand an Sklavinnen besitzt, denn sie sind hierin nicht zu tadeln. Wer aber darüber hinaus etwas begehrt, das sind die Übertreter und diejenigen, die auf die ihnen anvertrauten Güter und ihre Verpflichtung Acht geben, und diejenigen, die ihr Zeugnis in Aufrichtigkeit ablegen, und diejenigen, die ihr Gebet einhalten. Jene werden sich in Gärten befinden und darin geehrt. Eine Gefahr, die alle Menschen, darunter auch die Gläubigen, die auf ihr Ritualgebet achten, bedroht, ist die Gefahr unguter, geschlechtlicher Beziehungen, die gemäß der Religion verboten sind. Schon eine kleine Achtlosigkeit kann genügen, dass jemand sich mit einer solchen Sünde beschmutzt. Gemäß dieser Stelle in der Sure Maarij setzt die Wahrung der Sittsamkeit und des Anstandes eines Gläubigen voraus, dass jeder nur im Rahmen der Ehe seine geschlechtlichen Bedürfnisse stillt. Alle anderen Praktiken, unter welchem Vorwand auch immer, gelten als Abweichung vom richtigen Weg. Zu den weiteren Merkmalen von aufrichtigen Betenden gehört, dass sie ein anvertrautes Gut hüten und sich an Versprechen und Vereinbarungen halten. Dieses Attribut wird auch noch an anderen Stellen im Koran betont. Jemand, der diese Voraussetzung erfüllt, ist zum Beispiel bereit, vor einem Richter zugunsten von entrechtenden Menschen Zeugnis abzulegen, ohne sich vor irgendwelchen Folgen, die sich daraus für ihn ergeben könnten, zu fürchten. Sein sozialer Einsatz und seine fruchtbare Präsenz auf den verschiedenen Schauplätzen des Lebens verleiten ihn aber nicht dazu, sein Ritualgebet hinauszuschieben und es nicht zum frühmöglichsten Zeitpunkt zu verrichten. Dieser Punkt wird durch den Vers 34 noch einmal hervorgehoben. Wir sehen, erstens, Islam geht den Mittelweg. Er empfiehlt weder die Unterdrückung der Triebe, noch lässt er sie ungezügelt. Der Islam sagt, dass die Triebe auf dem korrekten Weg befriedigt und ihre Befriedigung auf die natürlichen Bedürfnisse beschränkt bleiben sollen. Zweitens, im Hinterhalt lauern immer Gefahren für den Menschen. Der gläubige Mensch muss sich stets bewusst sein, dass er der Gefahr der Launen des Ichs und der Verführungen Satans ausgesetzt ist, damit er sich nie etwas auf sich selber einbildet. Drittens. Die Glaubensmerkmale bestehen nicht nur im Ritualgebet und in Wohltätigkeit, sondern auch in der Pfandtreue und der Beachtung von Versprechen und Übereinkünften auf gesellschaftlicher und familiärer Ebene. Auch das setzt der Glaube voraus. Thank you.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute.
Ferdowsi, von gestern bis heute.
Liebe Hörerfreunde, bei unserem letzten Treffen in dieser Sendereihe haben wir Ihnen Rustam, den bedeutendsten und herausragendsten Helden des Schahname Ferdowsis, vorgestellt. Wir haben seine außergewöhnliche Persönlichkeit und seine wundersamen Fähigkeiten geschildert. Zur Erinnerung hier noch einmal die Worte, wie Dr. Mir Jalaleddin Kazazi, der bekannte Schahnameforscher, die Gestalt Rustam in Ferdowsis Schahname beschrieben hat. Tausende Pahlevaner haben im Laufe von Jahrhunderten für Iran tapfer gekämpft und ihr Leben gegeben. Ihre Namen sind vergessen, aber alle ihre Dienste für Iran kommen sozusagen komprimiert in der Gestalt Rustams zum Ausdruck, sind in geheimer Weise in ihm verborgen. In diesem Beitrag wollen wir nun, wenn auch in komprimierter Form, einige Höhepunkte der Geschichte Rustams erzählen.
Rustam, der von Kopf bis Fuß wundersame Pahlevan, der Sohn von Sal und Rudabe, hatte eine außergewöhnliche Geburt und wuchs auf ebensolche Weise heran. So wie bei Ferdowsi im Schahname berichtet wird, war die Geburt Rustams aufgrund der Größe und des Gewichtes des Kindes für seine Mutter Rudabe äußerst schwierig und alle Bemühungen, ihr zu helfen, blieben erfolglos und die starken Schmerzen machten Rudabe bewusstlos. Diese Nachricht erreichte Sal. Mit Tränen in den Augen erreichte er das Lager Rudabes, an dem ihre Mutter Sehndocht und die anderen klagend und weinend versammelt waren. In der Übersetzung der Schahname durch Friedrich Rückert wird die Geburt Rustams folgendermaßen beschrieben.
Sal trat an das Lager von Rudabe, sein Antlitz voller Tränen, sein Herz voller Weh. Da denkt er plötzlich an des Phönix Feder und heiter lächelnd gibt er die Botschaft an Sehndocht weiter. Das Kohlenbecken bringt er, zündet ein Feuer an, nimmt die Feder vom Phönix, hält sie kurz daran. Plötzlich kommt eine dunkle Wolke vom Himmel nieder, hervortritt der Phönix, der stolze Gebieter. Willkommen, heißt ihn Sal, als er ihn sieht, vor Freude und Ehrfurcht er vor ihm niederkniet. Der Phönix sagt, warum diese Tränen, warum soll mein Held sich so grämen? Von diesem weißen Leib wird geboren, ein junger Löwe zum Held auserkoren. Vor seinem Namen werden mutige Herzen erbeben, kämpfende Männer werden sich ihm ergeben. Bring einen Dolch, mach ihn durch Feuer sauber, gib ihn einem Weisen, dessen Herz ist voll Zauber. Erst mach die Schöne trunken mit Wein, dein Herz aber von Furcht und Angst mach rein. In die Seite ihres Leibes soll er schneiden, sie wird dabei keine Schmerzen leiden. Herausnehme er den kleinen Löwen, Blut wird aus der Seite der Schönen strömen. Zunähen soll er die Wunde und danach dein Herz frei von Furcht und Sorge mach. Das Kraut, das ich dir nenne, mit Milch und Moschus zertrampft, lege es in den Schatten, damit es trocken kann. Mit der Salbe bestreicht die Wunde, in kurzer Zeit wirst du sehen, wie sie sich schließt und heilt. Dann streich leicht mit meiner Feder über die Wund, unter meinem hohen Schutz wird sie gesund. So sprach er, zog aus seinem Flügel eine Feder hervor, warf sie ihm zu und flog hoch empor. Nach dem Saal vom Boden die Feder aufgehoben, ging er und tat, oh Wunder, was der Phönix ihm geboten.
Im Schachname wird an dieser Stelle wohlmöglich der erste Kaiserschnitt in der Geschichte beschrieben. Das Kind, das bei dieser außergewöhnlichen Geburt zur Welt kam, nannten sie Rostam und überall in Sorbulistan und Kabulistan, den heutigen Provinzen von Kabul und Sorbul, wurde seine Geburt mit freudigen Festen gefeiert. So wie der Gelehrte von Tus, Ferdowsi, im Schachname berichtet, war Rostam also kein Kind wie die anderen. 10 Armen stillten ihn und er wurde nicht satt. Nachdem er abgestillt wurde, aß er so viel wie 5 ausgewachsene Männer. In kurzer Zeit entwickelte er sich zum Mann und seine Heldentaten begannen. Mit 8 Jahren hatte er die Gestalt einer hohen Zyprese und er war strahlend wie ein Stern. Von seiner Größe und Gestalt, seinem Aussehen und seiner Klugheit sowie von seiner Art her erinnerte er an seinen Großvater Saum. Rostam wuchs so heran, dass es seinesgleichen in Tapferkeit und Kraft nicht gab.
Es wird berichtet, dass Saal einen weißen Elefanten besaß, der sehr, sehr stark war und der sehr viele tapfere Krieger im Kampf niedergeworfen hatte. Eines Abends, als Rostam in seinem Zelt schlief, ertönte plötzlich ein Schrei. Rostam wachte auf und er erfuhr, dass der weiße Elefant sich losgerissen hatte und auf die Menschen losging. Ohne zu zögern nahm Rostam die Keule seines Vorfahrens Saum und ging in Richtung des Elefanten. Die Wächter versuchten, ihn aufzuhalten und sagten, »Du bist nicht mehr als ein Jüngling, er wird dich töten.« Da schlug Rostam einen der Wächter nieder, so dass die anderen in Furcht vor ihm zur Seite wichen. Sodann sprang Rostam in Richtung des riesigen Elefanten. Der Elefant ging zum Angriff über, als er Rostam sah, und wollte ihn mit seinem Rüssel auf die Erde werfen. Da schlug Rostam mit der Keule derartig auf den Elefanten ein, dass er in Stücken zu Boden fiel.
Rostam war also noch ein Jüngling, als er alle mit seinen außergewöhnlichen Taten in Erstaunen versetzte. Zum Beispiel konnte er die zuvor uneinnehmbare erscheinende Burg am Weißen Berg erzwingen und so für seinen Urgroßvater Nariman Rache nehmen.
Auch das Pferd Rostams war, wie er selbst, wundersam. Hier nun kurz die Geschichte, wie er zu seinem Pferd kam. Rostam benötigte ein Pferd, das seine schwere Keule und seinen starken Nacken tragen konnte und im Kampf unerschrocken ist. Auf den Befehl seines Vaters Saal wurden alle Pferdeherden in Sorbulistan und Kabulistan durchsucht, aber jedes Pferd, dem Rostam seine starke Hand auf den Rücken legte, sank zu Boden. Da entdeckte er eine kräftige, löwenhafte Stute, der ein schwarzäugiges und gewandtes Fohlen mit schlanker Mitte und schönem Schritt folgte.
Rostam erblickte das Fohlen und wollte sein Fangseil werfen, um es einzufangen. Der Alte, der die Herde hütete, sagte, »Hey, Pahlevan, fange nicht das Pferd von anderen ein.« Rostam fragte, »Wessen Pferd ist es? Hat es ein Brandzeichen?« Der Hirte sagte, »Der Besitzer dieses Pferdes ist nicht bekannt und über ihn wird vielerlei gesagt.« Der Name des Pferdes ist Rachsch und es ist so wertvoll wie Wasser und so schnell wie Feuer. Seit 3 Jahren könnte es schon unter dem Sattel sein. Viele bedeutende Leute schauen nach ihm, aber jedes Mal, wenn ein Reiter sich ihm nähert, kommt seine Mutter wie eine Löwin zur Schlacht. Das Geheimnis dieses Geschehens ist uns verschleiert. Halte dich fern von ihm.
Nachdem Rostam dies hörte, war er noch begieriger, dieses Pferd zu bekommen. Wieder schwang er sein Fangseil und diesmal fing er damit das junge Pferd ein. Die Stute kam sofort herbeigelaufen und griff Rostam an. Sie wollte seinen Kopf mit ihren Zähnen abreißen. Rustam schlug unter wildem Gebrüll wie ein Löwe auf den Hals des Pferdes ein und die Stute fiel zu Boden. Schnell richtete sie sich jedoch wieder auf und sprang unverzüglich zur Herde. Rustam zog das Fohlen am Fangseil zu sich heran und setzte seine Faust mit Druck auf den Rücken des Pferdes. Aber der Rücken beugte sich nicht. Es war so, als ob das Pferd den Druck nicht spürte. Rustam war erfreut und dachte bei sich, das ist mein Pferd und jetzt wird alles gut.
Rustam schwang sich in Windeseile auf das Pferd und ritt mit ihm davon. Nach einiger Zeit kam er zu dem Hirten zurück und fragte, was ist der Preis für dieses Pferd? Was der Alte ihm antwortete, hat Friedrich Rückert aus dem Schachname so übersetzt.
Bist Rustam du, so reite ihn und streite für Irans Ruhm. Irans Leut und Land sind sein Preis, auf ihm mach Ordnung im Erdenkreis.
Als Rustam dies hörte, wurde er froh und dankte Gott. Dann beschäftigte er sich mit der Erziehung und Ausbildung von Rachsch. In kurzer Zeit war Rachsch so schnell und stark, dass die Leute für ihn die Samen der wilden Raute als Weihrauch ins Feuer warfen, um ihn vor dem bösen Blick zu schützen.
Beim nächsten Mal dann mehr vom größten und bekanntesten Helden des Schahname Rustam. Wir wünschen allen eine gute Zeit.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Alireza Iftikhari mit dem Titel Sarv-o Simin, das heißt Silberne Zypresse.
پریشان کن سر زلف سیاهت شانش با من پریشان کن سر زلف سیاهت شانش با من زنجیر گیسو باز کن دیوانش با من چه میگوید که مینت بازدم بی جام و پیمانه
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Liebe Hörerfreunde, dies ist der letzte Teil unserer Reihe über die Menschenrechte im Islam. Heutzutage ist sehr viel von den Menschenrechten die Rede. Die allgemeine Prägung von Menschenrechtsprotokollen und Abkommen wurde schon von vielen Kritikern beanstandet. Denn diese Abmachungen wurden aufgrund einer einseitigen Betrachtung des Menschen getroffen und reichen nicht aus. Außerdem bleiben viele Verträge über die Menschenrechte nicht mehr als schöne Sprüche und wurden nicht umgesetzt. Juristische Persönlichkeiten und Planer fordern, dass die Menschenrechte so umschrieben werden, dass alle verschiedenen Seiten des Menschen berücksichtigt und neben diesen Rechten auch die Pflichten festgelegt werden. Es leuchtet ein, dass wenn der Mensch sich keiner Instanz gegenüber für verantwortlich hält, auch nicht den wahren Sinn seiner Rechte nachvollziehen kann. Während dieser Serie, die eine kleine Zusammenfassung über die Menschenrechte aus islamischer Sicht war, wurde versucht nahezubringen, dass die islamischen Rechte auf der Würde des Menschen aufbauen. Rechte und Pflichten des Einzelnen und der Gemeinschaft richten sich hierbei nach den aus Gottes Sicht richtigen Grundlagen. Falsche Wertmaßstäbe, die sich nach Rassen und ethnischer Herkunft richten, werden abgelehnt und die Menschen, egal welcher Hautfarbe, als ein Ganzes gesehen, von denen jeder das einzige wahre Privileg besitzen kann, stärker im Glauben und gottesfürchtiger zu sein. Der Islam lenkt die Beantwortung der Bedürfnisse des Menschen in ausgeglichene logische Bahnen. Imam Ali ibn Hussein, auch unter dem Namen Imam Sajjad bekannt, hinterließ uns unter anderem ein Werk über die Rechte. Imam Sajjad a.s. ist der Großenkel des Propheten Gottes sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Angesichts der herrschenden Unterdrückung zu seiner Zeit hat er das islamische Wissen in seinen Gebeten weitervermittelt. Seine Gebetssammlung ist als Sahife Sajjadie bekannt. Seine Rechtslehren hat Imam Sajjad im Risala Huquq niedergeschrieben, nämlich der Rechtsabhandlung, die wir in unserem Beitrag immer wieder herangezogen haben. In dieser Abhandlung werden 50 Rechte beschrieben und wir haben sie, liebe Hörer, in 50 Beiträgen mit diesen näher bekannt gemacht. Imam Sajjad weist in dieser Abhandlung auf wichtige elementare Feinheiten hin, die für die Beziehungen zwischen den Menschen wichtig sind und sagt, dass deren Beachtung die Mindestvoraussetzung für ein intaktes Leben ist.
In Wahrheit trägt die Rechtsabhandlung dieses Imams alaihi salam angesichts der wichtigen Rolle, die moralische Maßstäbe und Regeln in der Gesellschaft spielend, entscheidend zur Prägung der Moral der Menschen bei. Imam Sajjad hat in der Einleitung zu seiner Rechtsabhandlung daher geschrieben: Gott erbarme sich deiner. Wisse, dass Gott der Mächtige ist, der in jeder Lage und zu jeder Zeit über dich herrscht. für dich Pflichten festgelegt hat, die alle deine Organe und Gliedmaßen betreffen und jede Art des Handelns und Redens gegenüber Gott und dir selber, anderen und allgemein allen Gruppen der Gesellschaft gegenüber mit einbezieht. Aus diesem Grund mahnt Imam Sajjad die Menschen, dass Gott, der Schöpfer des Menschen und der gesamten Daseinswelt, ein Recht ihm gegenüber hat. Das wichtigste Recht Gottes gegenüber dem Mensch ist, dass der Mensch ihn anbetet und ihm dient und sich ausschließlich aufgrund von Erkenntnis und Liebe ihm zuwendet. Die Segensgaben, die Gott dem Menschen geschenkt hat, wie die einzelnen Bestandteile und Organe des Körpers, von den Gliedmaßen bis zu den Augen und Ohren, besitzen ebenso Rechte, die der Mensch gemäß dem Islam beachten muss. Zum Beispiel besteht das Recht der menschlichen Hand darin, dass wir sie nicht für Abwegiges tun oder für eine Sünde und ein Vergehen einsetzen und sie nicht besüdeln oder für Diebstahl missbrauchen. Imam Sajjad alaihi salam hat auch für die sozialen Beziehungen des Menschen Rechte genannt und viele von diesen beachten wir Menschen überhaupt nicht. Zum Beispiel sind sehr viele Menschen heute egozentrisch, das heißt, nur wenige beachten die Rechte ihrer Freunde, Nachbarn und so weiter. Imam Sajjad jedoch sagt, dass der Mensch die Pflicht hat, seine Nachbarn und Freunde gut zu behandeln und ihnen zu helfen, wenn sie Probleme haben. Ein Hörer schrieb im Zusammenhang mit unserem Programm: Ich freue mich und empfinde Zuversicht, dass die religiösen Vorbilder auch nicht die geringste unserer Handlungen vergessen und alle Punkte bezüglich der Beziehungen zwischen den Menschen berücksichtigt haben. Er schrieb weiter: Imam Sajjad alaihi salam hat durch die Erklärung dieser Rechte die Voraussetzungen für ein sinnvolles und auf ein hohes Ziel ausgerichtetes Leben geschaffen und lehrt uns Freundschaft und Liebe. Imam Sajjad hat auch die Wiederbelebung von Rechten und der richtigen Heranformung des Menschen in der Praxis vorgelegt. Der Islam lehnt die Versklavung des Menschen ab, jedoch gab es zu jener Zeit noch Reste von Sklaventum. Zur Befreiung der Sklaven von ihrem sehr leidvollen Leben hat Imam Sajjad sie ihren Besitzern abgekauft und sie eine Zeit lang bei sich behalten, um sie zu lehren. Danach ließ er sie ganz frei. Einige der Sklaven, die er freiließ, haben, wie die Geschichte bezeugt, hohe menschliche Stufen erreicht und wurden sogar zu wichtigen Gelehrten. Sie haben nach ihrer Freilassung ihren Kontakt zu dem Imam beibehalten, um sich weiteres Wissen bei ihm anzueignen. Imam Sajjad hat mit diesen Maßnahmen menschenfreundliche Ziele vor Augen gehabt und wollte die Menschen charakterlich veredeln. Abschließend hoffen wir, dass wir die Lehren der geläuterten auserwählten Führer in unserem Leben anwenden und die guten Früchte dieser Lehre ernten können.
Thank you.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.